Ja, sie haben ihre Stellungnahme oder ihren Kommentar veröffentlicht, rumgeschickt bezüglich des Entscheids des Bundesverfassungsgerichts über das Streikrecht von Beamten. Da schreiben sie, es gab einige Schnellschüsse nach der Verkündung des Urteils. Was waren das für Schnellschüsse, die Sie dazu bewegt haben, diesen Kommentar zu veröffentlichen?
Also die Schnellschüsse haben mich nicht bewegt, sondern das Urteil selbst und auch das eigentlich weniger, sondern die Art und Weise, wie dieses Verfahren geführt worden ist und die Art und Weise, wie sich die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes zu diesem Thema bisher verhalten oder vielmehr genauer nicht verhalten haben. Denn es war zu erwarten, dass diese Entscheidung so, wie sie gefallen ist, zustande kommt. Und zwar nicht deshalb, weil sich auch im Justizbereich nie irgendetwas ändern würde. Das wäre ja schlimm, wenn das so wäre. Aber deshalb, weil hier offenbar völlig verkannt worden ist, wie man in einem solchen Fall vorgehen muss. Ich habe dazu schon vor einiger Zeit mehrfach was gesagt, gerade auch beim Thema Streikrecht, aber auch in anderen Zusammenhang. So etwas geht nicht im Selbstlauf. Man kann nicht irgendeinen Anwalt beauftragen und bei einem solchen Thema sagen, naja, mach mal und dann gucken wir mal, was am Ende sozusagen dieser Automat, bei dem man vorher einen Groschen reingeschmissen hat, herauskommt. Das ist nicht nur naiv, sondern eigentlich auch aus meiner Sicht verantwortungslos. Es gibt Beispiele, wie zum Beispiel die Emily-Kampagne, wo gezeigt wurde, wie man eine forensische Strategie, also eine Strategie vor Gericht, Rechtsinterpretationen, alternative Rechtsinterpretationen und Politik miteinander verbinden kann. Und tatsächlich hat dann auch, was viele nicht für möglich gehalten haben, zum Beispiel das Bundesarbeitsgericht darauf jedenfalls in diesem Einzelfall reagiert. Ohne diese Kampagne wäre es gar nicht zu dieser Entscheidung gekommen. Der bloße juristische Diskurs hätte da nichts bewirkt. Das weiß eigentlich jeder. Auf jeden Fall wissen es diejenigen, die sich dann besonders echauffiert haben über dieses Urteil damals und die das also ganz entsetzlich fanden, dass man eben auch sozusagen von der Basis her politischen Einfluss nehmen kann, um bestimmte Rechte zu verteidigen. Und zwar nicht nur reinen politischen Einfluss, sondern eben in Verbindung mit einer Rechtsstrategie. Darauf kommt es an. Das ist hier völlig unterblieben. Man hat einfach dieses Verfahren durchgeführt. Ich kenne jedenfalls keine Kampagne, die die GEW oder geschweige denn Verdi in den letzten Jahren auch nur einmal irgendwo durchgeführt hätte gegen diese verheerende Ideologie der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums und gegen diese Legende vom Beamtenstreikverbot. Es ist nirgendwo passiert. Man hat nirgendwo versucht, in der Öffentlichkeit auch Bündnispartner dafür zu gewinnen. Man hätte eben auf seiner Seite immer gehabt, das Grundgesetz in vielfältiger Hinsicht. Das Grundgesetz garantiert im Artikel 9 Absatz 3 die Koalitionsfreiheit und das Streikrecht, wie auch das Bundesarbeitsgericht anerkannt hat beispielsweise. Aber nirgendwo im Grundgesetz ist eine Ausnahme von diesem Grundsatz festgelegt. Das Streikrecht und die Koalitionsfreiheit gelten laut Wortlaut des Grundgesetzes für jedermann und alle Berufe. Davon sind auch Beamte erfasst. Punkt. Und daneben gibt es die Europäische Menschenrechtskonvention, die eindeutig festlegt, dass eben auch für Beamte das Streikrecht gewährleistet ist, mit Ausnahme, davon können dann nationalstaatliche Ausnahmen gemacht werden, für solche Leute, die hoheitliche Befugnisse wahrnehmen, Polizei, Militär, Justiz. Aber das hat das Bundesverfassungsgericht nicht weiter interessiert. Es hat einfach diese sogenannten hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums sozusagen in der Spielkiste des Grundgesetzes nochmal sozusagen herausgekramt und hat dann gesehen, aha, Artikel 33 Grundgesetz, da steht drin, das Beamtenrecht soll nach den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums gestaltet werden. Also genauer steht drin, es sollen nur diese Grundsätze berücksichtigt werden. Das Beamtenrecht soll nach diesen Grundsätzen gestaltet bzw. diese Grundsätze sollen darin berücksichtigt werden. Aus dieser Mottenkiste hat man dann diesen Begriff herausgeholt, um ihn gegen das verfassungsrechtlich garantierte Streikrecht zu verwenden. Das ist absolut abenteuerlich. Erstmal ist es sehr fraglich, ob zu diesen Grundsätzen überhaupt ein Streikverbot gehört. Ja, also Grundsätze sind ja kein Recht in dem Sinne, sondern sind einfach nur bestimmte Auslegungs- und Gestaltungsprinzipien. Insbesondere in der Weimarer Zeit war das keineswegs so, dass eindeutig klar war, dass es ein Beamtenstreikverbot gab. Es war allerdings klar in der Nazizeit. Es war klar in der Zeit des preußischen Beamtentums unter Kaiser Wilhelm. Wenn das dann sozusagen das ist, was hergebracht ist, hergebracht heißt ja historisch, dann frage ich mich, wieso das Bundesverfassungsgericht nicht den Mut gehabt hat, sich damit mal konkret auseinanderzusetzen. Das haben sie natürlich nicht gemacht. Und das Zweite ist, diese Grundsätze sollen nur berücksichtigt werden. Und das Dritte ist, sie sollen bei der Gestaltung des Beamtenrechts berücksichtigt werden. Will ich denn jetzt von hinten durch die kalte Küche über ein einfaches Gesetz ein Verfassungsrecht aushebeln? Es geht alles vorne und hinten nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat hier alle bisherigen anerkannten Grundsätze der Auslegung eines Grundrechts über Bord geworfen, hat einfach nur das Muster weiter gestrickt, was bekannt war. Und dem hätte man von vornherein dadurch begegnen müssen, dass man die Öffentlichkeit in dieser Frage mobilisiert. Es geht nicht an, dass jeder in dem anderen erzählt, ja, Beamte dürfen nicht streiken, am Ende glauben alle daran. Sondern es geht immer wieder und einzig und allein darum, deutlich zu machen, was steht eigentlich im Grundgesetz drin. Und wenn das Bundesverfassungsgericht, ausgerechnet das Bundesverfassungsgericht, meint, es sei nicht so wichtig, was da drin steht, ja, dann verdammt und zugenäht muss man dazu mal die Öffentlichkeit mobilisieren und nicht Kleinlaut beim Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde einreichen, ein paar Juristen damit beschäftigen, wenn das Urteil da ist, war es das. Denn wir wissen alle, dass in diesem Land eines ganz grundsätzlich herrscht, egal um was für eine politische Couleur es gerade mal geht und wie sonst die ideologischen, politischen oder kulturellen Einstellungen sind. Wir haben ein Tabu, eine heilige Kuh, und da soll niemand sagen, er ist davon frei. Das ist diese verdammte Gerichtsgläubigkeit, verbunden mit einer katastrophalen Rechtsgläubigkeit, dem auch die Gewerkschaften verfallen sind. Und wenn man dieses hat und sozusagen Politik nicht mehr machen will, weil man das dann Gerichten überträgt, dann darf man sich anschließend nicht beschweren, was dabei rauskommt. Und genau das ist jetzt passiert. Ich habe das vorhergesehen. Ich frage mich, wieso selbst heute, in diesem Jahre 2018, noch immer nicht erkannt worden ist, in welchen Zusammenhängen die Justiz bei uns steht, dass sie natürlich auch politischen Einflüssen ausgesetzt ist und weshalb man bis heute nicht eine vernünftige Rechtsstrategie an den Tag gelegt hat, bei der eben die Verteidigung von Grundrechten vor Gericht mit der Verteidigung von Grundrechten in der Praxis verbunden wird. Das ist offenbar jetzt wieder ein Fremdwort geworden. Ja, da müssen wir wieder von vorne anfangen. Es ist Sisyphusarbeit.
Ja, Sie fragen, ob es richtig war, eben das BVG da darum anzurufen, zu fragen, dürfen wir das jetzt oder nicht? Da ließe sich nun eine Parallele ziehen zum Verhalten der Protestierenden, zum Beispiel an dem Fall das PAG in Bayern. Da sind die Proteste jetzt auch nahezu verstummt, nachdem Grüne und SPD Klagen gegen das Gesetz eingereicht haben. Woher kommt Ihre Meinung nach diese Rechts- und Gerichtsgläubigkeit, die da anscheinend hemmt?
Das ist genau der Punkt. Es ist manchmal ein bisschen mühselig und auch ermüdend, wenn man diese Dinge immer wieder aufgezeigt hat und keiner hört zu. Natürlich stehen alle ganz kritischen Geister weit über der Justiz und sie kritisieren sie. Und wenn dann irgendwann ein Urteil gefällt wird, dann echauffiert man sich auch und sagt, das ist typisch Klassenjustiz. Wenn ein positives Urteil gefällt wird, was einem passt, dann sagt man, oh, das sind mal gute Richter, die das gemacht haben. Es ist vollkommen prinzipienlos. Ja, es wird also, das geht rauf und runter. Wenn jemand, der auf der einen Seite über die Klassenjustiz sich aufregt, auf der anderen Seite ein Problem hat, rennt er zum Anwalt und predigt Gerichtsgläubigkeit. So geht's aber nicht. Man muss dann schon mal einheitlich vorgehen und sich ganz konkret fragen, wie ist denn unsere politische Landschaft gestaltet? Und da sehen wir eben, dass in diesem Land, anders als in den meisten anderen westeuropäischen Ländern, ein so hohes Maß an Rechtsgläubigkeit überall herrscht, überall, ich betone wirklich überall, da sind auch nicht Linke und irgendwelche angeblich kritischen Geister von frei, aber eben auch und gerade bei den Gewerkschaften, dass in der Tat die Sache inzwischen so weit ist, dass Politik auch an Justiz delegiert wird. Und genau dieses Phänomen, es hat diese Bewegung gegeben, es war ja erfolglos in dem politischen Bereich, das ist sozusagen jetzt der umgekehrte Fall. Es hat eine politische Bewegung gegeben in Bezug auf ein reaktionäres Gesetz und jetzt wird dieses Gesetz angegriffen. Nun ist die Sache erstmal erledigt. Das ist eine Delegation von Politik an die Justiz, gegen die sich ja sogar die Justiz immer wieder wendet. Also es ist die Vielzahl von Äußerungen auch von höchst richterlicher Seite aus, zum Beispiel beim Bundesarbeitsgericht beim Thema Werkverträge etwa, wo die gesagt haben, irgendwann reicht es jetzt, es ist Aufgabe des Gesetzgebers hier einzuschreiten, man kann nicht alles und jedes an die Justiz abschieben. Aber dadurch, dass man genau im Prinzip dasselbe tut, was vorexerziert wird von Verfassungsfeinden im politischen Bereich, nämlich die Geschichte dann sozusagen abschieben auf die Justiz und damit die ganze Angelegenheit zu entpolitisieren, wird vielfach eben auch von oppositionellen Gruppen und erst recht von den Gewerkschaften betrieben. Es wird immer weiter irgendwie vor sich hingewurstelt und da muss man sich nicht wundern, wenn dann am Ende eigentlich jetzt mal ganz abstrakt, aber auch wiederum konkret irgendwo gesagt herauskommt, statt Politik Juristerei. Punkt. Es wird viel geredet, wir sind ja ein Land der Debatten, entschieden wird eigentlich im Prinzip nichts und wenn dann solche Sachen wie in München anstatt zu handeln, anstatt Praxis in den Vordergrund zu stellen, aber nicht Praxis im Gegensatz zu einer Rechtsstrategie, sondern um beides miteinander zu verbinden. Hier haben wir einen idealtypischen Fall gehabt, wo man wirklich Verfassungsrecht in jeder Hinsicht geltend machen kann, aber dann eben auch mal gegen das Bundesverfassungsgericht. Das sind keine heiligen Kühe, die da also agieren. Aber sie werden so behandelt und das wissen sie auch. Und deswegen machen sie dann auch sowas, ohne irgendwie Rücksicht auf Verluste zu nehmen. Es hat ja durchaus zum Beispiel im Bereich des Streikrechts allmählich sehr sukzessive, sehr mühselig, aber es hat Veränderungen gegeben. Wenn wir mal an das Bundesarbeitsgericht in den 50er Jahren denken, dann solche Bewegungen hat es gegeben. Das waren Veränderungen, die sind nicht vom Himmel gefallen. Die sind auch nicht nur einfach auf eine Änderung bestimmter Generationen innerhalb der Richterschaft zurückzuführen, sondern es fing an, Anfang und Mitte der 1970er Jahre durch diesen Kongress gegen Streik und Aussperrung, gegen die Aussperrungspraxis, unterstützt von der IG Metall damals, wo man ja alternative Rechtsinterpretation in Gestalt von linken Juristen verbunden hat mit gewerkschaftlicher Praxis und Strategie. Das hat erheblichen Einfluss auf die innerjuristische Debatte genommen, das hat Einfluss genommen auf die innergewerkschaftliche Debatte und auf die Öffentlichkeit. Und es hat dann später auch zu solchen Veränderungen innerhalb der Rechtsprechung geführt. Das ist mühselig, aber es war eben, wenn man so will, auch ein Stück weit Verbindung von gewerkschaftlicher Praxis und juristischer Interpretation. Aber das gibt es zurzeit nicht mehr. Das muss neu entdeckt werden. Jetzt allerdings auch deshalb, weil eine neue Generation am Ruder ist, der das offenbar gar nicht bewusst ist und die ganz gerne wieder in den 50er Jahren anfängt, um dann vielleicht, wenn sie selber nicht mehr dran ist, festzustellen, dass das alles irgendwie falsch war. Also es ist aus meiner Sicht sehr deprimierend und es ist höchste Zeit, jetzt dieses Urteil zum Anlass zu nehmen, wirklich mal diese Debatte aufzugreifen und sich an die Füße zu fassen, zu sagen, also wir latschen bitte nicht immer einfach nur zu den höchsten Gerichten hin, sondern die Sache muss mit Begleitmusik passieren und zwar ganz massiver Begleitmusik und gegebenenfalls auch dadurch, dass man einfach streikt. Man muss auch sein Recht wahrnehmen, wenn man darauf pocht, dass man dieses Recht hat und kann nicht 100 Jahre warten, bis an dieses Recht geschenkt wird. Das ist eine althistorische Weisheit und es wird Zeit, dass das auch in den Gewerkschaften sich mal wieder ein bisschen rumspricht.
Wenn man sich das ansieht, in Diskussionen wird das, sagen wir mal, dass Beamte nicht streiken dürfen, wird ja auch oft damit begründet, dass Lehrer wie Polizei oder Bundeswehr ja auch dem Staat quasi irgendwie unterstellt sind und der Staat damit auch eine besondere Art des Arbeitgebers ist. Warum ist Ihnen da vielleicht auch das Streikrecht des Lehrers, der Lehrerin so wichtig? Oder was ist der Unterschied zwischen einer Lehrerin und einer Polizistin?
Ja, also der Lehrer übt keine Hoheitsgewalt aus. Also erstmal gibt es Privatschulen und Lehrer auch in privaten Anstellungsverhältnissen. Und die Privatschulen kennen auch nicht, und die Privatsphäre kennt keine privaten Polizisten. Also selbst wenn wir irgendwelche privaten Security Guards haben, Polizei ist immer noch Polizei. So, das muss man einfach mal ganz grundsätzlich erkennen, denn die Polizei ist ja Teil des Staatsapparates und soll der Vollziehung der Gesetzgebung dienen, also Exekutive. Das ist niemals die Aufgabe von Privaten. Und wenn wir dann staatliche Schulen haben, noch, wer weiß, wie lange das noch dauert, wenn wir so lange staatliche Schulen haben, ist es trotzdem so, dass eben ja ein großer Teil von Lehrern sowieso schon mal als Angestellte tätig sind. Die haben ja auch das Streikrecht. Und wenn wir dann mal uns anschauen, was sonst in Westeuropa so los ist, das muss man ja auch bei der Europäischen Menschenrechtskonvention mit bedenken. Das ist ja nicht, also Deutschland ist nicht der Nabel der Welt, muss man irgendwie wieder betonen. Auch nicht der Nabel Europas, jedenfalls nicht, wenn es auch um Rechtsinterpretation geht. Dann sehen wir, dass in anderen Ländern, wie zum Beispiel in England, schon seit ewigen Zeiten Lehrer schlicht und ergreifend unter das Civil Law fallen, beziehungsweise unter Labor Law oder Employment Law. Schluss aus, das Beamte gibt's gar nicht. Es haben ganze Heerscharen von deutschen Ministerialbeamten, nicht nur bei der Europäischen Union, im Europarat oder auch bei der ILO oder bei den verschiedensten anderen Institutionen, immer wieder die Aufgabe gehabt, den dummen anderen westeuropäischen Vertretern zu erklären, what is a German Beamter? Das versteht nämlich keiner. Es versteht keiner, absolut keiner. Aber da wir uns mit unserem Mist ja jedes Mal irgendwie am Durchsetzen können, haben wir zumindest erreicht, dass unsere Besonderheiten irgendwie beibehalten werden. Aber wie gesagt, es ist nicht nur England, es ist auch Frankreich und viele, viele andere Länder, auch in Westeuropa, die entweder trotz eines Beamtenstatuses den Lehrern das Streikrecht zuerkennen oder aber eben auf jeden Fall strikt unterscheiden zwischen Exekutivgewalt, also Polizei, Militär, Justiz und Schule, Bildung, Universität, weil sie eben sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist vielleicht eine Sache, die dem Staat gehört, aber das ist nicht eine Sache, wo der Staat exekutiert. Also dies muss erstmal geschehen, dass man das strikt voneinander trennt, und das Bundesverfassungsgericht weiß das im Grunde genommen auch und hat dann zu diesem Trick gegriffen, indem es gesagt hat, laut Pressemitteilung jetzt, also dieser eigenen Pressemitteilung, ja, aber es gibt ja, wie soll man das jetzt machen, wenn die jetzt streiken? Also soweit sind sie dann schon vorgedrungen in ihren Überlegungen. Ja, wie soll man das jetzt machen, wenn man den einfachen Streikrecht zuerkennt? Denn es gibt ja eben daneben auch das Beamtenrecht, und das hat ja dieses Alimentationsprinzip, ne? Ist auch ein toller Begriff, also Alimentierung. Die kriegen halt eben ständig was, unabhängig von der Frage, was sie leisten, vom Staat, und ihr Arbeitsplatz garantiert. Und dieses Alimentationsprinzip, also dieses total vordemokratische Prinzip, was ja wirklich, also, nicht? Das ist der Ritter und der Knappe, dieses Verhältnis, Treuepflicht, Fürsorgepflicht. Dieses wäre ja konterkariert, wenn man dann nochmal streiken könnte. Es gibt ja nicht, dass also der Knappe, der dem Ritter die Lanze trägt, dann gegen den streiken kann. Das ist das Bild, was dahinter steckt. Da kann man so viel drumherum reden, wie man will. Das ist pure Ideologie und sonst gar nichts. Und den Gipfel erreicht dann das Bundesverfassungsgericht noch mit der Argumentation, dass das Anhörungsrecht der Gewerkschaften bei Beamten, also wenn die Beamten wieder ein neues Gesetz zu irgendeinem Thema bekommen, das wird ja durch Gesetze geregelt und nicht durch Tarifverträge, dann werden ja die Gewerkschaften dazu angehört. Das ist Ständestaat, nicht? Das ist also kein großer Unterschied zu den Strukturen, wie wir sie unter Franco oder auch in anderen faschistischen Diktaturen kannten. Da gibt es bestimmte Organisationen, vielleicht sogar Gewerkschaften, die werden dann mal angehört. Und das war es. Aber der Staat, die Exekutive, entscheidet. Wie kann man eigentlich mit solchen Argumentationen im Jahre 2018, nach wie vor unter der Geltung des Grundgesetzes, überhaupt noch wagen zu argumentieren? Ja, das ist einfach eine politische, ideologische und juristische Katastrophe. Und ich erwarte da einfach mal jetzt einen Aufschrei und nicht einfach nur, und das wird kommen, ich prophezeie es, wir gehen jetzt zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Wir machen jetzt brav weiter in unserem Instanzenzug. Und irgendwann haben wir dann ein Urteil. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir dann eine Presseerklärung abgeben in 10 Jahren.
Wenn man sich das ansieht, Beamtentum kann ja auch was sehr Positives haben. So, man wird irgendwie nicht gekündigt, man hat dann eine sichere Stelle, wird relativ gut bezahlt. Als Lehrer hat man auch noch vergleichsweise viele Ferien. Was wäre denn Ihrer Meinung nach eine Alternative an einer Form von Beschäftigung im Bereich der Lehre und damit auch eben die Alternative in der Form von Recht auf Streik, wenn man jetzt mal sich vorstellt, was man gerne hätte?
Genau, gute Frage. Da gab es schon vor vielen, vielen Jahren von der Gewerkschaft ÖTV, die gibt es ja jetzt nicht mehr, aber da gab es so eine Forderung nach dem sogenannten einheitlichen Dienstrecht. Das sollte ein Dienstrecht für den öffentlichen Dienst sein, das alle Beschäftigten erfasst, damals noch Arbeiter, Angestellte und Beamte, und zwar in der Weise, dass man ein Statusrecht schaffen wollte, ein sogenanntes Statusrecht qua Gesetz. Damit wären nämlich dann die sogenannten hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums sogar berücksichtigt. Also die Grundlagen des Beschäftigungsverhältnisses sollten gesetzlich geregelt sein. Und dann das sogenannte Folgerecht, also einzelne Arbeitsbedingungen, Gehälter und so weiter, die durch Tarifvertrag und damit auch mit Hilfe von Streiks durchsetzbar wären. Statusrecht, Folgerecht, es redet heute keiner mehr darüber. Die Sache ist vollkommen out of discussion. Ich frage mich eigentlich, wieso? Das wäre die konsequente Umsetzung dieses Modells. Natürlich ist es so, wenn man den Gewerkschaften bzw. den Beamten ein Streikrecht von heute auf morgen garantieren würde, dann wäre das in irgendeiner Weise nicht mehr mit diesen deutschen Beamtengesetzen kompatibel. Das ist richtig. Aber dafür gibt es doch eine Lösung. Das Bundesverfassungsgericht hat das schon sehr oft gemacht, dass es gesagt hat, hier verletzt die Grundrechte, und hat dann gesagt, so bis auf Weiteres ist erstmal dann das Gesetz XY außer Kraft gesetzt. Dann kann der Gesetzgeber verdammt nochmal durch das Bundesverfassungsgericht, wie das ja auch sonst geschieht, einen Tritt in den Hintern bekommen, um sich dann mal zu bewegen. Aber zu sagen, weil wir dieses Beamtengesetz haben, können wir die Verfassung nicht beachten. Also das ist wirklich abenteuerlich. So geht's nicht. Es ist umgekehrt. Wir haben Grundrechte, wir haben die Verfassung, und dem haben die Beamtengesetze zu folgen. Und wenn die Beamtengesetze, und das ist nun mal so, mit dieser Lebenszeitstellung etc., halt nach diesen uralten Prinzipien verfahren, dann kann man auch nicht unbedingt nach der Rosinentheorie gehen und sagen, so alles, was gut ist, will ich behalten. Ich will Lebenszeitanstellung behalten und dies und das, und gleichzeitig will ich streiken. Das ist alles richtig. Aber das sind dann Einzelfragen, auch politische Fragen, Fragen auch der Gesetzgebung. Ganz grundsätzlich bedeutet aber auf jeden Fall, dass diese Ablehnung, wie das Bundesverfassungsgericht das jetzt gemacht hat, die Ablehnung des Streikrechts mit einer solchen, auf einer solchen Ebene nicht begründet werden kann. Ich meine, was die Privilegien von Lehrern betrifft, das sehe ich ein bisschen anders. Ich bin zwar selber nie als Lehrer tätig gewesen, komme aber aus einer Lehrerfamilie und ich weiß sehr genau, dass das, was da auch zu früheren Zeiten auch gegenüber angestellten Lehrern immer geäußert wurde, die haben ja so viele Ferien etc., vollkommen an der Realität dieses Berufes vorbeigeht, denn das Problem besteht darin, auch deren Arbeitszeit, deren eigentliche Unterrichtszeit beträgt ja nicht 40 Stunden, aber sie müssen sich eben vorbereiten. Und wir haben, was den Lehrerberuf betrifft, die allerhöchste Zahl von vorzeitigen Ruheständlern. Die Belastungen sind so groß, dass man, glaube ich, nicht mehr davon sprechen kann, dass sie in irgendeiner Weise privilegiert sind. Es ist ganz im Gegenteil, die Lehrer fangen all das auf, was an Chaos ansonsten innerhalb der Gesellschaft vorhanden ist, worum sich Eltern nicht kümmern, worum sich die Politik nicht kümmert, und dürfen dann sozusagen hoffnungslose Therapierungsversuche im sozialen Bereich machen, obwohl sie eigentlich eine ganz andere Aufgabe haben. Aber das weiß die GEW viel besser, das wissen auch die gewerkschaftlich organisierten Lehrer viel besser, und ich denke mal, da ist das Verständnis in der Öffentlichkeit in der Zwischenzeit auch erheblich mehr gewachsen. Die Zeit, wo der Bundeskanzler mal von den faulen Säcken sprechen konnte, wenn er die Lehrer gemeint hat, die sind ein für alle Mal vorbei. Umso weniger verstehe ich dann eben aber auch nicht, dass man sozusagen unter Rückgriff auch auf diese vorhandene öffentliche Sympathie mit den Anliegen der Lehrer dann nicht dieses Thema Beamtenstreik viel offensiver behandelt. Denn damit wäre natürlich auch anderen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes gedient. Dass Verdi sich im Gegensatz zur alten ÖTV darum nicht kümmert, nun ja, Verdi kümmert sich um vieles nicht, das kennen wir bereits. Die GEW ist wenigstens mal ein Stück vorangegangen. Insofern, bei aller Kritik muss ich das auch natürlich insofern dann erwähnen, dass sie vielleicht da auch relativ auf sich gestellt ist, was zu früheren Zeiten aus meiner Erinnerung heraus nicht der Fall war. Da war das Thema Reform des öffentlichen Dienstes auch in vielen anderen Gewerkschaften präsent, zum Beispiel bei den Eisenbahnergewerkschaften, damals auch bei der Postgewerkschaft und auch bei anderen. Aber heute ist das offensichtlich an den Rand gedrückt und spielt keine große Rolle mehr.